KI, KI, KI. Das ist ja mittlerweile auch so ein Buzzword, wo ich persönlich manchmal sage, oh Gott, nicht schon wieder irgendwas mit KI. Jetzt gibt es schon wieder irgendeinen Trend. Sei es die Conny-Bilder, die wir aktuell auf den sozialen Medien sehen. Conny macht dies, das und jenes. Vorher waren es, ich glaube, die Actionfiguren. Dabei ist KI ja eigentlich viel mehr. Und das vergessen wir manchmal in diesen popkulturellen Sachen, die immer wieder auftauchen. Gerade zuletzt in meiner Heimatstadt Oberhausen wurde unser Hallenbad erneuert, das Stärkrader Hallenbad, in dem ich vor 100 Jahren mal schwimmen gelernt habe. Und da wird KI zum Beispiel genutzt, um auch bei der Lebensrettung zu unterstützen, um festzustellen, ob sich jemand in einer Notlage befindet oder nicht. Das ist ganz klar, diese Entscheidung sollte gefällt werden. Und wir gehen heute auf das Thema KI nochmal ein. Wie nützlich kann KI für uns gerade in unserem Geschäftsmodell Freizeitattraktion sein? Bevor wir natürlich loslegen, erstmal herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience und führe euch natürlich nicht alleine hier durch das Gespräch, denn ich habe natürlich wieder jemanden dabei, der sich fachkundig mit dem Thema auch in seiner eigenen Attraktion beschäftigt. Es ist Ulrike Albrecht. Sie ist, jetzt muss ich selber mal gucken, ich bin sehr schlecht vorbereitet, fällt mir gerade ein, Leitung Kommunikation im Schokoversum, wie ich immer sage, in der leckersten Attraktion Hamburgs. Hallo Ulrike.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein.
Und schön wieder auch mal mit euch darüber zu sprechen, denn ihr seid ja mit dem Thema KI ja voll unterwegs. Das haben wir auch auf der VDFU Connect ja dieses Jahr auch ganz gut mitbekommen. Es gab zwei große Vorträge zum Thema KI, wo ihr mit untereinander auch involviert gewesen seid. Warum ist das Thema KI für euch im Schokoversum so krass wichtig?
Ich glaube, es sind mehrere Gründe, warum wir uns da auf die Reise gemacht haben, die eigentlich kein Ende hat. Wir sagen manchmal so ein bisschen ketzerisch, es ist alternativlos. Wir müssen uns mit KI beschäftigen und je mehr wir das tun, desto mehr stellen wir auch fest, wie viel wir noch nicht wissen und wie viele Potenziale wir noch gar nicht gehoben haben. Das kann ja alles sein. Das kann das Erlebnis am Gast sein. Das kann aber auch ganz viel natürlich in den Operations-Bereichen sein, um da eine Entlastung zu schaffen. Das ist im Marketing, also in meinem Ressort natürlich ein ganz großes Thema, logischerweise. Und wir versuchen aber, ja, da einfach ein bisschen die Welle auch zu surfen und die Opportunities zu nutzen, die es gibt. Wenngleich wir natürlich auch an die ein oder andere Grenze stoßen und Hürden nehmen müssen, gar keine Frage. Aber es ist einfach aus, wir reden immer von drei Säulen bei uns, ne? Gastzufriedenheit, Mitarbeitendenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit. Und diese technologische Entwicklung zahlt eigentlich auf alle diese drei Säulen bei uns ein. Und ja, wir sind total gespannt, wo wir vielleicht schon in einem Jahr sein werden.
Super, das freut zu hören, dass ihr da so Wellenreiter seid und das mitnimmt. Ich kenne mich manchmal selber, es gibt so Dinge, da sträube ich mich vor. Ich weiß noch, damals habe ich mich sehr davor gesträubt, hochkant zu filmen. Wenn ich heute so drüber nachdenke, ist es so richtig albern und man hat sich so versucht, irgendwie noch so rebellisch gegen so einen Trend zu werden. Und ja, irgendwie hilft uns das ja auch weiter. Und du hast uns ja auch heute jemanden mitgebracht, der da auf dem Gebiet sehr gut unterwegs ist, auch als Speakerin unterwegs und vor allen Dingen auch viele Insights hat. Ulrike, wen hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich freue mich total, heute meine persönliche und die Schokoversum-KI-Expertin Anna Rüde mitzubringen. Sie ist, keine Ahnung, seit 15 Jahren, glaube ich, irgendwie im Bereich Digitalisierung, Transformation, KI unterwegs. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich immer Anna. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch schon erlebt. Sie war kürzlich auf der OMR mit einer Guided-Tour unterwegs. Sie war jetzt gerade letzte Woche in Bielefeld. Bei den Knowledge Days der DZT, also auch im touristischen Bereich wieder unterwegs und ja, kann wahnsinnig viel, hat uns eben auch in diesem auf dieser Journey begleitet und ich freue mich total, dass du da bist, Anna.
Hi, ja, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Erinnerst du dich an unseren allerersten Workshop im Schokoversum, wo wir gesagt haben, okay, KI, wir brauchen eine Strategie, wie soll es irgendwie losgehen? Was war dein Eindruck vom Team damals und auch so in Bezug vielleicht auf Offenheit für das Thema?
Ja, ich erinnere mich sehr gut tatsächlich, weil es war spürbar. Und zwar zum einen war es so, dass ich hier die Augen aller auf mir hatte, natürlich. Ich wurde ja auch angekündigt und jeder war ja irgendwie schon vorbereitet. Das geht jetzt richtig los mit dem Thema KI, weil ihr hattet ja vorher auch schon einige Initiativen gestartet, so punktuell und links und rechts. Und es gab welche, die haben schon was damit gemacht und welche, die haben noch nichts gemacht. Und auch tatsächlich ein paar Kollegen, die sagen, nee, sie wollen das gar nicht machen. Also es gab ja unterschiedliche Gründe, warum und wie weit die Kollegen da alle schon so waren. Und das war spürbar. Und obwohl ich nicht wusste, wer, dieser ganze Raum hatte so eine komplett bunte Farbe, sage ich mal, an ja, Stimmungen, die mir entgegenkamen. Und das waren so zum Teil neugierige, aber auch zum Teil ängstliche und zum Teil auch skeptische Augen, die auf mich gerichtet waren. Und das war hervorragend, weil das ist die perfekte Mischung. Es ist ganz schlimm, wenn du nur ablehnende Haltung hast und es ist ganz schlimm, wenn du nur ängstliche hast. Aber wenn du so eine gesunde Mischung hast, dann kannst du die Vorteile aus allen mitnehmen, weil es ist zum einen nicht gut, komplett vorzupreschen und sämtliche Risiken einfach nur nicht wahrzunehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch hinderlich, wenn man einfach nicht loslaufen kann, weil man sich ständig selbst im Weg steht. Und da habt ihr mir einfach das perfekte Setup gegeben, um mit euch gemeinsam da das Beste aus euch rauszukitzeln. Und da erinnere ich mich sehr gut dran, ja.
Genau, also ich war auch total beeindruckt, ehrlich gesagt, auch von meinem Team, weil das ist ja nur keine Selbstverständlichkeit, ne, dass ich auch alle so mit ihren Emotionen erstmal da hinsetzen und Platz nehmen im Raum und sagen, okay, jetzt gehen wir mal los, aber wir gehen eben alle mit unseren Themen und Bedürfnissen und Emotionen auch los. Wenn du das Thema künstliche Intelligenz, das Wort KI, AI, wie auch immer es dir begegnet, hörst, woran denkst du zuerst in deinem Arbeitskontext?
Also ich denke generell an Chancen und Möglichkeiten, weil für mich ist KI alles. Du hattest das ja gerade eben auch schon gesagt, das ist irgendwie jede Säule wird bedient und ich sehe halt da auch noch in anderen Branchen und im Privaten und auch ich als One-Woman-Show profitiere ja davon total. Also KI ist für mich ein Synonym für Möglichkeiten. Und mit jeder Möglichkeit kommt natürlich auch Risiko. Das ist das Zweite, was dahinter ist, ist für mich KI ist bewusst handeln. Das ist sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Und ich persönlich verbinde aber nicht Angst oder Hürde damit. Und das hilft mir eben bei den Unternehmen oder den Menschen, die das genau damit verbinden, das eben abzubauen und diese Chancen und die Herangehensweise zu zeigen. Und wenn ich das jetzt in Produkten oder Services oder so packen müsste, dann wäre es für mich einmal, dass es ist ein Assistent für alle, immer in der Hosentasche. Also Smartphone hat ja heute fast jeder. Ich schere jetzt mal alle über einen Kamm, ne? Aber das ist so Usus. Und was noch nicht normal ist, ist, dass jeder, wie selbstverständlich, wenn er auf die Uhr guckt, sein Handy rausholt, selbstverständlich, wenn er eine Frage hat, einfach ChatGPT oder Gemini oder irgendein anderes KI-Tool nutzt, um das zu fragen. Und ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass das so selbstverständlich ist, dass, egal welches Device man dann hat, man halt seinen Sparringspartner tatsächlich auch nutzt, weil er ist verfügbar, der ist da, der ist niederschwellig. Das Dritte, abgesehen von dem Mindset und dem Sparringspartner, ist für mich eben das Enablement in allem, was wir tun. Also egal, ob das jetzt in der Hardware eingebaut ist. Ne? Es gibt ja jetzt die ganzen Galaxy-Smartphones zum Beispiel. Die haben dieses Circle to Find oder Circle to Search-Funktion. Das ist KI. Sie haben in der TV-Werbung wird gezeigt, dass man seine Uni-Whiteboard-Aufgabe einfach abfotografiert und den Lösungsweg, den man beim Uni-Professor nicht verstanden hat, über Smartphone eben sich erklären lässt. Und das hat so eine enorme Geschwindigkeit, wie das in unseren Alltag Einzug erhält, ohne dass wir teilweise das mit KI labeln, sondern es ist einfach da. Und das ist für mich, deswegen sage ich, es ist alles. Und das ist, genau, bunt.
Ja, so, das kann ich total unterschreiben. Bei uns ist das auch so. Und es ist spannend, weil ich glaube, es gibt wenig Technologien, die beruflich und privat so matchen, ne? Also ich plane jetzt irgendwie meine Reise und meinen Ausflug irgendwie auch nur noch mit ChatGPT, weil ich zu faul zum Google geworden bin. Wobei Google ja auch mittlerweile die
Hast du es mit
AI
ChatGPT oder mit Perplexity?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Jetzt habe ich irgendwie ChatGPT doch ein bisschen mehr auf der Kurzwahl sozusagen. Aber genau, Perplexity, genau, die Tools sind ja vielfältig und ich bin auch gespannt, wie das so künftig die Reisebranche tatsächlich durchmischt. Vielleicht gibt es ja was aus Bielefeld, was du dazu teilen kannst, irgendwie aktuell, weil das wird die Reisebranche ja massiv bewegen. Wie buchen die Gäste, ne?
Absolut. Das war tatsächlich in jedem Vortrag mit, war diese ganze Customer Journey auf allen Touchpoints, in meiner auch, wo es halt darum geht, wie, nicht nur wie bucht man, sondern was für eine Erwartungshaltung hat man dann auch, wenn man vor Ort ist. Und das betrifft dann auch wieder die Erlebnisbranche im Sinne von, was erlebe ich denn vor Ort als Abenteuer oder als Ruhe oder als Schokoversum? Was kann ich da erleben und wie komme ich da dran? Was ist meine Wahrnehmung? Und was, wie gesagt, wird meine Erwartungshaltung, die, wie ich vorhin schon sagte, ja einfach total hochgeht oder sich verändert, einfach durch dieses Wahrnehmen von diesen Möglichkeiten, ohne dass das KI heißt, wird die befriedigt. Und das setzt natürlich die Unternehmen aller Branchen, gerade im Tourismusbereich, dann in den Handlungsdruck, da auch zu liefern, auch wenn sie vielleicht gerade gar nicht sagen, sie sind jetzt da eigentlich noch gar nicht so gut aufgestellt. Und das war eben auch so dieses Thema. Es geht nicht nur ums Buchen. Das ist das Niederschwelligste, was alle halt direkt anfangen und ausprobieren können, sondern es geht halt auch darum, wie nutzt man das denn, um nachhaltige Erlebnisse zu machen? Kann man das überhaupt nutzen? Ne, weil KI braucht ja auch super viel Strom. Ne? Und damit habe ich mich heute auch ganz intensiv auseinandergesetzt. Übrigens können wir noch eine andere Podcast-Folge von drehen. und dann wirklich zu sagen, okay, Besucherströme messen. Prognostizieren, Wartezeiten reduzieren, Preise dynamisch anpassen. All das ist ja nicht nur hilfreich fürs Unternehmen, sondern das ist ja auch hilfreich für mich als Gast, als Reisender. Und das kann ich vorher dann mir auch schon automatisch zusammensuchen. Auch wie verändert sich denn jetzt dieses ganze Thema SEO zu GEO plötzlich? Ne? Riesengroßes Thema. Jetzt sind gerade so die letzten Unternehmen, haben jetzt die erste Website und da steht jetzt ein halbwegs strukturierter SEO-Text drauf. Und jetzt kommt schon das nächste Ding. Wie kommt man jetzt bitte als Unternehmen in diese jetzt nicht mehr 25 Seiten, sondern 5 Ergebnisse in diese Chat-Ergebnisse rein? Ne, das ist ja auch so ein riesengroßes Thema, was gerade für die Reise- und Tourismusbranche enorm wichtig ist. Und ich teste das gerade intensiv. Ich buche gerade auch meine Reise oder ich plane ein paar Sachen. Und ich teste alle Tools durch. Was wird mir wo vorgeschlagen? Wie viel muss ich denn da eingeben? Wie genau muss ich denn schon wissen, was ich will, bis mir das gegeben wird, was ich wirklich will und brauche? Wusste ich das vorher schon oder weiß die Maschine schon mehr über mich als ich über mich? Also das sind ganz viele spannende Themen und da sind die Unternehmen, die sich da jetzt mit intensiv beschäftigen und auch die Daten sammeln, ganz, ganz wichtig. Nicht nur in Excel und in ausgedruckten Ordnern, sondern halt digital und am besten strukturiert. Das ist halt der Schlüssel in der gesamten Tourismus- und Reisebranche und auch für alle anderen Branchen.
Da sprichst du was Wichtiges an, weil wenn man sich mit KI beschäftigt, dann kommt dieses Datenthema, IT-Strukturen, ne, so diese ganze Thematik. Wenn man jetzt nicht selber in der IT-Abteilung arbeitet, ist das ja oft auch so ein, oh Gott, es geht um Daten und wie sind die wohl aufbereitet und wo liegen die überhaupt? Wie würdest du das einschätzen? Wie viel Datenkompetenz braucht man? Beziehungsweise gibt es Szenarien, wo man sagt, man kann auch klein starten, um erstmal so einen Überblick überhaupt zu bekommen, was man schon hat, gegebenenfalls?
Ja, also du sprichst wahr, Thema Datenkompetenz, viel zu lange vernachlässigt. In der Vergangenheit war es schon schmerzhaft. Jetzt holt es einen richtig ein, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, weil auch wenn man weiß, wo sie liegen, wenn man sie nicht bereinigt hat und das bedeutet, sie halt so aufbearbeitet hat, dass sie in einer guten Struktur sind, sodass auch eine Maschine darauf zugreifen kann und nicht nur der Mensch danach sucht, weil er weiß, wo er es irgendwann vielleicht mal abgelegt hat, dann wird es schwierig. Und deswegen ist das Thema Datenkompetenz vielschichtig. Da sind wir auch noch gar nicht so tief eingestiegen, glaube ich. Aber deswegen sage ich, und das ist ja auch schon der erste Beweis, man braucht jetzt nicht, um die ersten Schritte mit KI zu machen und auch die ersten Effizienz- und Qualitätssteigerungen zu spüren als Unternehmen, zwingend sofort alle Daten. Sondern im Gegenteil, ich sage immer, fangt erstmal an. Macht erstmal, erschließt euch die Technologie, versteht, wo die Grenzen und Chancen liegen, versucht wirklich Hände ans Klavier und machen, austauschen untereinander und dann experimentieren. Und dann erst wird einem ja überhaupt klar, was für Daten brauche ich denn eigentlich? Weil wenn ich jetzt als Anna von außen komme und sage, so, hier ist der Use Case Katalog, da ist jetzt die Tool-Liste und diese Daten braucht ihr, da habt ihr vielleicht danach drei funktionierende Projekte und wenn die einmal, ne, aufgesetzt sind, steht ihr halt wieder so da und braucht wieder eine Anna. Und da ist das Thema der langsame, parallele Aufbau immer zum richtigen Zeitpunkt dann auch gerne begleitet durch, ne, so eine Anna von außen, die man dann halt punktuell mal anstupsen kann, so, ah, jetzt ist wieder so ein Moment. Das beschleunigt das dann wahnsinnig. Also kann ich nur von meiner Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist nämlich genau der Punkt, weil eben ja der Fokus gehalten werden muss, weil das so viel gleichzeitig ist und man sich unfassbar schnell ablenken lässt von dem, was man eben versäumt hat zu tun, ist jetzt, ne, muss ich jetzt alles machen, damit ich überhaupt anfangen kann, und von dem, was von links und rechts von der Seite die ganze Zeit an neuen großen Neuerungen oder irgendwelche Spitze vom Eisberg, jemand hat einen Agent gebaut, der das alles alleine kann, lässt man sich ablenken. Und deswegen Datenkompetenz, auch so dieses Thema Datenschutz, also ethischer Umgang mit KI und das Thema Technologie im Allgemeinen, also KI-Technologie im Allgemeinen, wie funktioniert sie? Und vor allem auch so dieses kulturelle Miteinander, das lebenslange Lernen. Das sind so, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber das sind vier zentrale Säulen, um das eben dann langsam immer weiter parallel aufzubauen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so ausschweifend, aber ungefähr so.
Ja, ich kann aus eigener Erfahrung bei ganz vielen Sachen einen Haken hintermachen, im Sinne von, haben wir gemacht, stecken wir gerade drin, sehe ich auch schon am Horizont. Also das ist ja sozusagen auch eine Journey, die nicht gleichmäßig verläuft, ne? Weder im Unternehmen noch jetzt sozusagen für die einzelnen Personen, die involviert sind. Manche haben dann sofort irgendwie erste Ergebnisse und Erfolge und sind dann sozusagen höchst motiviert. Bei anderen dauert es eben auch länger, einen Use Case zu finden. Kannst du vielleicht so ein bisschen was zum Thema Ablauf, jetzt vielleicht auch am Beispiel von uns in Bezug auf so Implementierungsphase. Was ist wichtig? Was braucht es am Anfang? Und bis man sozusagen ja so einen Live-Gang irgendwie publizieren kann, was sind da wichtige Schritte aus deiner Sicht?
Ja, wo fange ich an? Am besten beim Beginn. Also sehr oft kommen Unternehmen ja auf mich zu, weil sie schon Dinge ausprobiert haben. Und entweder hat das was zwar kurzfristig einen Impact gegeben, aber dann, wie vorhin schon gesagt, stehen sie wieder an irgendwie einem und demselben Punkt, nur irgendwie weiter links oder rechts. Oder es kam halt schon mal jemand dazu, der hat halt, wie gesagt, Tools beigebracht und das ist super, aber die sind halt dann irgendwann plötzlich überholt, entwickeln sich nicht weiter und bringen einen dann auch nicht weiter. Um die Brücke zu schlagen, es geht erstmal darum, wirklich anzufangen und zwar gemeinsam anzufangen, weil du als Unternehmen ja nicht nur drei Champions haben möchtest, wenn die im Zweifel irgendwann aus den Schuhen herausgewachsen sind oder wo auch immer gelandet sind, sind nämlich die anderen dann plötzlich, weil es immer ein anderer gemacht hat, wieder an diesem Punkt oder noch weiter abgehängt. Das heißt, das Ziel ist es erstmal gemeinsam anzufangen. Das heißt, Status quo. Was haben wir denn eigentlich schon gemacht? Warum hat das nicht geklappt? Was hat vielleicht geklappt? Welche Erkenntnisse haben wir daraus gezogen? Wer von uns hat vielleicht schon irgendwie voll das coole Ding gemacht und hat da einfach nie groß und laut drüber gesprochen, weil es nicht den Raum dafür gab? Also den Raum zum Austauschen schaffen und sich da wirklich die Zeit nehmen, auch die Ängste und Sorgen und Bedürfnisse der Individuen den Raum zu geben, das aussprechen zu dürfen und das ernst zu nehmen. Also nur weil ich das Problem nicht verstehe, weil es für mich keins ist, ist es aber trotzdem für das Gegenüber gerade ein großer Blocker. Und wir kommen nur weiter, wenn wir das ernst nehmen. Da mache ich immer so eine SWOT-Analyse, so ganz vereinfacht, sage ich mal, weil man das gut im Team machen kann. Und darauf aufbauend geht es dann darum zu sagen, okay, wenn ihr euch irgendwo Erleichterung oder was Neues wünschen könntet, ne? Was wäre das denn? Was wäre denn so euer erster Schritt? Ne? Also da einfach so mal ein bisschen schon mal abzutasten, wie viel Verständnis ist vielleicht schon da, ohne dass die Personen das wissen. Und dann zu gucken, okay, ganzheitlich strukturiert, was für Skills haben wir schon in unserem Team? Das einmal aufzuschreiben, niederzuschreiben und dann haben wir einmal so, das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr oberflächlich betrachtet, aber so den Status-Quo-Check. Auf der anderen Seite, das ist jetzt das operative Team, haben wir ja aber, und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen, das ist genauso wichtig, Bottom-up, Management, Strategie. Ohne Strategie können wir da unten so viel machen, wie wir wollen im Operativen, dann bringt das auch nichts, weil wir gar keine Richtung haben und keine Dinge, die wir messen können und ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir nur eine Strategie haben und sagen, so, wir machen das jetzt alle, aber das Team nicht abgeholt ist, dann werden wir auch stehen bleiben. Das heißt, wieder einmal mehr wird klar, dass eben das ein Zusammenspiel ist und dass es wieder näher zusammenrücken muss, dieses Entkoppelte. Und da, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, ist eben ein KI-Kompetenzteam, KI-Kernteam, KI-Exzellenz-Center, wie auch immer man es nennen möchte. Also eine Gruppierung an Menschen, die cross-funktional zusammengestellt wurden aus den bereits vorhandenen Teams und meistens auch Silos. Das bedeutet nicht, dass ein neues Team geschaffen wird, was sich einreiht unter den anderen operativen Teams, sondern das ist die Brücke zwischen Management und operativen Team. Und die haben auch nicht die Aufgabe, zu 100% ihrer Zeit, also 24/7 oder 5x8, jetzt da ihr damit drin zu arbeiten, sondern, und das ist nämlich genau der Schlüssel, die bleiben in ihren ganz normalen Rollen, bekommen aber Zeit und Raum, gemeinsam sich mal wieder zu treffen, um diese gesamte Bewegung zusammenzuhalten. Das heißt, sie sind die Schnittstelle zum Management, das die Strategie vorstellt und monitort, auf der anderen Seite eben das Team, was dann enabled wird oder als auch als Ansprechpartner, wo sie eben die Fragen adressieren, die sie haben oder die Blocker. Und wenn das aufgebaut ist, Rollen klar sind, Verantwortlichkeiten da sind, auch Methoden und Maßnahmen gelernt wurden, wie man das zusammenhält, ja, ganz, ganz wichtig, oft unterschätzt, ja, gerade wenn es blockt, du nickst.
Ja, kenne ich gut. Sind wir auch gerade ein bisschen dabei.
Wir können dann im Nachgang einfach nur weiterreden. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich ja diese menschliche Komponente. Das sind ja, ist ja nicht ein System, was man einfach immer aufsetzt und dann funktioniert das, sondern es sind ja alles Individuen, die in diesen Gesamtstrukturen plötzlich, in den neuen Strukturen plötzlich funktionieren müssen, in Anführungszeichen. Und da ist eben das Kompetenzteam das, was da als Ansprechpartner und Enabler dient. Und dann erst kommt man dazu, eben über Experimentiersessions und sich austauschens und Events, die man vielleicht besucht, weil man jetzt nicht irgendwie zusammen ein Weintasting macht, sondern vielleicht mal auf eine Datenveranstaltung geht, so trocken das klingt, das kann richtig cool sein. Oder ein Meetup selber mal veranstaltet und einfach Leute einlädt. Ja, also so bring the fun back in the game. Ne, nicht so dieses operative Funktionieren, sondern tatsächlich so emotionalisier das Ganze. Mach es sexy, mach es anfassbar, mach es so, dass man die Menschen dort abholt, wo sie stehen, damit sie es verstehen, wie es funktioniert. Und sobald Menschen etwas verstanden haben und einen Mehrwert sehen, ganz automatisch wieder neugierig und versuchen neue Sachen. Also auch da ist nicht immer schwarz-weiß, aber der Großteil funktioniert dann doch so. Und dann gibt es Abstrahleffekte überall anders hin. Und dann, wenn du das hast, dann kannst du plötzlich Use Cases identifizieren. Das heißt, echte Anwendungsfälle von den Einzelnen in deren täglichen Arbeit, die sagen, boah, ja krass, das kann ich ja da und da einsetzen. Das, oh, da brauchen wir einen Assistenten für. Dann kommen plötzlich, habt ihr, glaube ich, auch gehabt, ne? 35.000 Assistentenideen. Vorher so, boah, nee, Assistent, weiß ich auch nicht, wie man den baut. Keine Ahnung, was brauchen wir dafür? Alles viel zu kompliziert. Und jetzt sprudelt's. Und ja.
Ich würde auch ergänzen, also das ist eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Der häufige Anspruch in Bezug auf Perfektionismus, wo man auch ein bisschen lernen muss, okay, jetzt sind wir gerade völlig neu, es ist ein ganz anderes Spielfeld und es ist okay, Fehler zu machen. Und es wird auch so sein. Jeder von uns macht Fehler in diesem Bereich und lernt. Und das ist sozusagen die Aufgabe und auch ehrlicherweise was, glaube ich, diesen strukturellen Wandel im Unternehmen total ausmacht, ne? Dass wir jetzt nicht mehr nur in unserer Komfortzone und in unseren Fachlichkeiten unterwegs sind, wo wir uns sozusagen gut auskennen, sondern plötzlich wieder was wagen müssen. Und das ist für manche Menschen richtig herausfordernd Und wenn das aber gelingt, und das ist auch etwas, was ich schon beobachten kann, dann ist es wahnsinnig toll. Und dann macht das so einen richtigen Sprung irgendwie bei den Leuten, weil sie merken, okay, ich kann das. Ich
Ja.
kann das und ich werde mich auch weiterentwickeln in diesem Bereich.
Ja, jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich auch noch, als wir zusammen in unserer ersten Workshop waren und jeder sollte so ein bisschen aufschreiben, was man denn braucht, um jetzt hier so weiterzukommen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte am Ende noch was ergänzen, habe mir auf dem Kärtchen Mut draufgeschrieben, habe das hochgehalten und da hat das noch kaum einer verstanden. Also so, das war zwar irgendwie ja nachvollziehbar, so richtig gefühlt hat man es noch nicht. Und jetzt, wo du sagst, dass du das beobachten kannst, dass es tatsächlich stattfindet, das freut mich jetzt gerade im Moment sehr zu hören.
Total, ja. Aber ich finde einen anderen Aspekt auch noch wichtig. Das Thema Mut, klar, das kommt da sehr auf die Person selber an. Du hast vorhin von den Themen Zeit und Raum gesprochen, also im Sinne von Kapazitäten. Was muss denn aus deiner Sicht eine Unternehmensleitung, eine Geschäftsführung vorleben, aber auch ermöglichen, damit sozusagen dieser Change-Prozess funktioniert? Weil einfach nur zu sagen, jetzt macht mal bitte KI und alle laufen los, wird nicht funktionieren.
Das ist auch was ich bei euch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe. Und nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern das war ein sehr guter Hinweis schon von Anfang an. Euer Management war von Anfang an mit on board. Und zwar nicht nur, ja, wir gucken mal und wir machen jetzt mal so einen Tag irgendwas und mal schauen, wo die Reise hinführt, sondern da war Punch hinter, also ist nach wie vor. Und das fand ich halt super, super, super gut. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Du brauchst nicht nur Zeit und Raum und Menschen, die man irgendwie schult, sondern du brauchst vor allem mindestens ein, aber eigentlich alle aus dem Management, aus der Geschäftsführung, die sagen, ja, wir sehen das als einer unserer, nicht als einer, als den wichtigsten strategischen Hebel. Und erst wenn dieses Mindset tatsächlich, also wenn das geklickt hat und wenn das Verständnis da ist, und deswegen biete ich ja auch immer noch an, dass ich da auch diesen Bereich mit unterstütze, weil da eben sehr oft dann doch irgendwann der Punkt kommt und liegt in der Natur der Sache, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens muss sichergestellt werden. Und wenn dann eben die Ergebnisse nicht so schnell kommen, wie man sich das wünscht, dann stellt man sehr schnell in Frage, weil man ja Entscheidungen treffen muss, in welche Richtung das Ganze geht. Und da bin ich dann genau dafür da zu sagen, ja, das ist absolut richtig und das ist genau die Geschwindigkeit und ihr müsst trotzdem weiterhin den Raum geben und ihr müsst trotzdem die Lizenzen für alle und den Zugang geben und ihr müsst trotzdem auch die gefühlten Rückschritte, sage ich mal, als einen Fortschritt wahrnehmen. Weil selbst wenn jemand sagt, ich kann das jetzt gerade nicht oder offenbart, dass er keine Lust darauf hat, dann ist das ein Fortschritt, weil die Menschen in der Lage sind, das zu kommunizieren. Und da geht es eben darum, wirklich ja, zu führen, nicht nur zu managen und das Unternehmen und die Mitarbeitenden dazu ja, zu heben, den Raum zu geben. Also nicht nur einmal, nicht nur ein Workshop, nicht nur eine Woche, sondern kontinuierlich, konstant über mehrere, also für immer eigentlich. Weil selbst wenn es, sagen wir mal, 3 Stunden pro Woche pro Mitarbeitender ist, jetzt überleg dir mal, wie viel Zeit du pro Mitarbeitenden pro Tag sparst, wenn du tatsächlich die 1 bis 2 Use Cases auch relativ am Anfang schon gefunden hast, die hier 2, 3 Stunden überall am Tag einsparen, weil die ganze Recherchearbeit plötzlich viel, viel schneller geht oder der Content-Erstellungsprozess. Und deswegen ist dieser initiale Invest und dieses Verstehen von, was Zeit und Raum eigentlich bedeutet auf dieser Reise, unfassbar wichtig auf Management-Ebene. Und dann wird das auch gar nicht mehr in Frage gestellt irgendwann, weil der Beweis kommt meistens recht schnell, sobald eben diese ganzen Hürden am Anfang, und das ist der schwierige Part, die ganzen Hürden einmal genommen sind und wirklich alle oder die meisten in einem Boot sitzen und auch daran arbeiten.
Und ist das aus deiner Sicht jetzt mal für Schokoversum betrachtet, aber vielleicht ja auch aus Erfahrung mit anderen Unternehmen schon so der entscheidende Schritt, wenn man vom Reden ins Handeln kommen will? Weil ich glaube, über KI reden tun ja viele, aber wirklich das strategisch aufsetzen, ist das sozusagen das, wo du sagst, ohne das geht's nicht, oder ist es noch was anderes?
Also es geht nicht, wenn man es nur top-down versucht und macht. Das heißt, wenn nur das Management will und ins Handeln kommen möchte und machen möchte, funktioniert es nicht. Und es geht auch nicht nur bottom-up. Es ist immer zwingend ein Zusammenspiel. Es geht zwar punktuell, dann hast du wirklich so ein kleines Strohfeuer, ne? Das kann man dann einmal als begeistert irgendwo im Monthly oder im Quarterly dann mal mitteilen. Und dann verpufft das aber auch schnell wieder, weil alle anderen ja nicht mit auf der Reise sind. Das heißt, es braucht beides. Und deswegen gibt es für mich, das ist zwei Seiten einer Medaille. Und die kommt nur, ja, die kommen nur im Team an oder weiter, wie du schon sagtest, man kommt eigentlich nie an. Aber das ist nämlich genau das. Und dieses strategische Herangehen, es geht eben so los. Simon Sinek sagt das ganz gut, ich weiß nicht, ob du es kennst, mit dem Golden Circle. Es ist eben so sehr oft, dass vom Außen gestartet wird. Das sind diese ganzen Tool-Listen, diese ganzen ständig, diese drei Tools musst du lernen und dann bist du soweit. Ja, das ist so dieses, ja, wie machen wir es denn? Aber am Ende des Tages geht es immer von der Mitte los, also vom Innen, vom Why, vom Warum, von der Strategie, was ist Ziel, was ist Zweck? Und das muss aber auch nicht nur definiert werden im Management, sondern es muss auch verstanden werden im operativen Team. Und das ist sozusagen, weswegen ich sage, für mich gibt es da kein Entweder-Oder. Das ist ein ganzheitliches, zu betrachtendes, systemisches Vorgehen, was dort, wenn man es denn auch so lebt, dann wirklich langfristig zum Erfolg führt. Und dann irgendwann kommt auch der Hockeystick-Effekt, auch wenn es zwischendurch das Tal der Tränen gibt, und man nie weiß, wie lange das ist. aber das, ich glaube, wenn man zweimal da durchgegangen ist, dann weiß man, dass das immer wieder kommen wird, aber dass man immer schneller rauskommt.
Absolut, ja. Wir haben auch schon das erste Tal der Tränen durchschritten und sind jetzt irgendwie gestärkt wieder rausgekommen. Und ich finde auch dieses, wir haben in der letzten Session haben wir so eine Rubrik Highlights und Lowlights gemacht. Also wir sprechen auch oft über Fails und wo sind wir gescheitert. Also das hat irgendwie so ein bisschen so eine Katharsis auch im KI-Kontext, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ah ja, okay, ich bin gescheitert, es ist nichts passiert. Ich gehe jetzt irgendwie weiter und ich fühle mich aber trotzdem irgendwie gestärkt und ich sehe auch, dass andere scheitern und in der nächsten Woche aber wieder einen tollen Case mitbringen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, da in der, ja, einfach auch einen Rahmen zu haben, wo das erlaubt ist. Weil natürlich sind die Ängste, ich lade irgendwas hoch, was ich nicht hochladen darf. Ich gebe fälschlicherweise irgendwo eine Information rein, die nicht geteilt werden soll. Ich benutze das Tool nicht richtig. Also da gibt es ja so viel in den Köpfen, was schiefgehen kann. Und zu merken, okay, ja, es gibt Sachen, die nicht perfekt laufen, aber der Outcome, wenn es dann funktioniert, ist so viel größer.
Ja, absolut. Also ich nenne es immer Fail Forward. Ich wollte dazu noch eine Eventreihe machen. Ich bin mal gespannt. Das CI steht schon, ist eigentlich alles fertig. Die Location ist auch schon da. Ihr werdet auf jeden Fall eingeladen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir hätten viel beizutragen, auf jeden Fall. Gibt es trotzdem so Fehler, die du gesehen hast in Projekten, in Implementierungsphasen, wo du gesagt hast, oh, da muss man richtig aufpassen. Das ist so ein Rabbit Hole, wo man nicht reintapsen sollte.
Ich muss ehrlich gestehen, es gab schon immer Schlimmeres noch da draußen. Also es kommt ja immer mal wieder so hoch, ne, riesengroßes Datenleck, irgendeine Mitarbeitende hat aus Versehen 100.000, eine Excel-Liste mit 100.000 Kundendaten ins leider dann doch nicht mit Firewall und doppelt gesicherte System, KI-System hochgeladen und jetzt hat das halt jemand, der Skills hatte, sich rausgefischt und veröffentlicht. Das sollte nicht passieren. Also es gibt so ein paar Leitplanken, die ich auch immer von Anfang an mitgebe und sage, du musst nicht, also ich unterscheide zwischen sensiblen Daten und nicht sensiblen Daten. Sehr einfach gesagt. Ich bin nämlich auch kein Datenschutzexperte, der da juristisch beraten kann und möchte. Aber es gibt Leitplanken. Und so ganz grob, sensible Daten ist alles, was mit Persönlichkeit zu tun hat. Immer wenn eine Person identifiziert werden kann. Immer wenn irgendwelche Unternehmensdaten dabei sind. Und es gibt die nicht sensiblen Daten. Das ist einfach nur so rein konzeptionell gedacht. Das ist so dieses Thema, okay, ein Problem beschreiben, ohne dass man diese Personendaten oder Unternehmensdaten mit reingibt. Wenn man das Grundverständnis hat und dann kann man jedes KI-System nutzen Und dort eben schon mal die ersten Effizienz- und Qualitätssteigerungen feststellen innerhalb kürzester Zeit, weil es einfach nur dieses Verständnis dafür ist, was nicht passieren darf. Und das ist zum Glück bei meinen, zumindest weiß ich nichts davon, noch nie passiert bei meinen Auftraggebern und Kunden, die ich so habe. Wahrscheinlich aber auch deswegen, weil es die größte Angst ist und man da einfach sehr sensibilisiert ist. Und ja, ansonsten muss ich sagen, nee, gibt es eigentlich, fällt mir jetzt auch spontan nichts ein. Ich müsste jetzt was konstruieren, was ich als so einen krassen Blocker oder da ist was total schief gelaufen sehen würde, außer eben Daten. Und deswegen ja noch vorhin deine Frage, wie wichtig ist Datenkompetenz? Dafür extrem wichtig. Es ist aber aus meiner Sicht schon immer da gewesen, weil Datenschutz gibt es ja nicht erst seit 2 Jahren oder 3, sondern Datenschutz ist schon immer da. Es war schon immer ein riesengroßes, keiner konnte damit umgehen. Aber es sind nur so 3 bis 5 Regeln in den normalen Fällen, ja. Wenn wir jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt ein KI-System im Gesundheitswesen baue und ich jetzt irgendwie dann da identifizieren lasse, ob die Person XY vielleicht Krebs bekommt oder nicht, da reden wir über ganz anderes Risikosystem. Ja, und dann ist der KI, also der EU-AI-Act plötzlich richtig relevant für mich. Aber in unserer, so wie wir jetzt gerade drüber reden, als Anwender, als Nutzer, als diejenigen, die maximal mal einen eigenen Custom GPT oder einen eigenen Agent bei Copilot oder so anlegen oder automatisiert meine Strecke abbilden, da reicht eigentlich ja für den Alltag eine Handvoll Regeln und dann die Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Ist auf jeden Fall ein bisschen hochgerutscht in in der Telefonliste, würde ich sagen. kommen wir doch mal ein bisschen mehr, vielleicht auch nochmal zu unserer Branche. Gibt es so KI-Anwendungsfälle für einen Freizeitpark, eine Erlebniswelt, wo du sagst, ah, da gibt es irgendwie einen schnellen Return on Invest, was auch immer das bedeutet, ne? Das kann man ja jetzt irgendwie sich überlegen, was der sein soll, aber was denkst du in der Branche könnte gut funktionieren?
Ja, wenn wir mal ausklammern, dass alle internen Prozesse für mich immer der schnellste ROI sind, ohne dass man jetzt, ne, weil man da einfach nichts weiter machen muss, sondern wenn man seine eigenen Prozesse beschleunigen kann, auch wenn das nur kleine Kleinigkeiten sind, dann ist das in der Masse gerechnet, je nachdem, wie viele Mitarbeitenden man hat, doch schon sehr, sehr, sehr großer Impact und der Invest ist erstmal sehr, sehr gering dafür. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass es eben in dieser Branche vor allem darum geht ja Kundenzufriedenheit, Erlebnisse. So, das habe ich nicht nur wahrgenommen, also einmal als selber Nutzender und Kunde, sondern eben auch aus Bielefeld mitgebracht von letzter Woche. Und grundsätzlich ist das Thema der Kunde und vor allem Generationen sind ja da anders als nationale, internationale Gäste sind noch mal anders. Also was musst du haben, damit du überhaupt einen Kunden zufrieden machst? Du musst ihn verstehen. So, das ist nicht der schnellste ROI, aber aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, den man machen muss und worauf man hinarbeiten sollte, ist, die Kundendaten analysieren zu können. Nicht nur, um rückwirkend sie zu verstehen, was ist passiert, sondern, und das könnte so ein Leuchtturmprojekt, ich habe hier mir einen Zettel hingeschrieben, Leuchtturmprojekt sein. Leuchtturm bedeutet nicht, wir finden das am Anfang, machen das und dann leuchtet das für immer, sondern Leuchtturmprojekt heißt identifizieren, was diesen richtig krassen Impact hat, irgendwie auf der Reise. Und das ist vorhersagen können, was meine Kunden brauchen, welche hyperpersonalisiert. Jetzt habe ich ein bisschen deine Frage umgangen. Es ging ja um schnellste ROI. Und
Das macht nichts.
die Brücke nehme ich, baue ich mir jetzt selber kurz. Und zwar, dafür brauchen wir ja für den Fall, den ich gerade nannte, um eben die Kunden hyperpersonalisiert ansprechen zu können, unfassbar viel, ne, sind sensible Daten. Wir brauchen unfassbar viele Schutzmechanismen und Datenschutz, ja, Fragen, die beantwortet werden müssen und Schulungen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nicht niederschwellig, es ist hochkomplex, wenn wir das in der Größenordnung denken. Aber auf der anderen Seite, womit macht man die Leute noch zufrieden, wenn sie nicht warten müssen? Was bedeutet denn, was ist nicht warten müssen? Nicht warten müssen heißt nicht in der Telefonschleife festzuhängen. Das heißt, so eine KI-Assistenz am Telefon kostet kaum was, ist meistens in 2 Minuten fertig, weil es halt wirklich um das Ergebnis geht und nicht um den Austausch zwischenmenschlicher Natur, der halt dann manchmal 10 bis 15 Minuten dauert, wenn man doch noch mal ein bisschen quatscht. Ist also effizient und hat eben ein unfassbar gutes, man kann unfassbar gut selektieren, wer wohin kommt. Und das gilt für alle Bereiche aus der Freizeit- und Tourismusbranche, weil da eben der Kunde immer Fragen hat. Der Schritt davor ist noch KI-Chatbot, fast die gleichen Daten, auch keine sensiblen Daten. Es geht ja wirklich nur um eure Informationen zu eurem, also im ersten Schritt geht es um die Informationen zu eurem Unternehmen und zu euren Leistungen. Im nächsten Schritt geht es dann um die Kundendaten, die aber auch im kleineren, also im Quick Win sozusagen nur in dem Moment selber abgefragt werden können. Und dadurch hast du eben eine Entlastung aller deiner Customer Success und ja, Kundenservice-Mitarbeitenden am Telefon, als E-Mail-Beantwortung und so weiter. Du hast eine Beschleunigung in der Art und Weise, wie du eben diese Daten aufnimmst. Du hast eine Kundenzufriedenheit, weil die schneller zum Ziel kommen. Also da ist auf jeden Fall richtig viel Musik drin und super niederschwellig im Vergleich zu vielen anderen Themen. Das Zweite, was ich noch reinwerfen wollte, war eben Echtzeitanalyse Besucherströme. Das hatten wir, nee, da hatten wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Und ich meine, für Schokoversum ist es jetzt nicht ganz so viel, weil so weitläufig ist es nicht. Aber
Aber es ist ein Freizeitpark zum Beispiel, ne?
genau, und das ist halt der Punkt. Da ist ja richtig viel drin. Und ich habe neulich erst gesehen, dass Bayern dann richtig, richtig coolen Case hat, der auch für mich als Nutzer total toll war. Was haben die gemacht? Die haben eine Internetseite, kann ja auch im Nachgang dir nochmal zeigen, wenn du willst, kann ich aufrufen. Und wenn ich jetzt einen Ausflug machen möchte, dann sind da die Freizeitparks und die Schwimmbäder und die Sonne, ne, irgendwelche, nicht nur Freizeit, auch Naturereignisse, irgendwelche Hochbrücken und Parkplätze, die damit verbunden sind, angezeigt. Und ich kann mir in Echtzeit anzeigen lassen, wie voll es da gerade ist. Und das bedeutet Schutz für die Umwelt und Natur, weil die nicht plattgetrampelt wird und ich im Zweifel auch einfach da rechtzeitig die Klappen dicht machen kann, weil ich sage, das ist jetzt einfach zu voll, auch für die Tiere, die da gegebenenfalls dann gestört werden. Entspanntere Gäste, weil die eben nicht alle, ne, in so einem kleinen Schlauchboot nebeneinander ohne Wasseroberfläche mehr zu sehen, irgendwo rumdümpeln. Und es ist eben auch ein, ja, ich habe Erwartungshaltungsmanagement und in jeder Hinsicht eigentlich super. Und das ist etwas, was für Freizeitparks, ne, Personalkosten werden gesenkt, weil die nicht mehr die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Die Ausgaben für kostenpflichtige andere Events und Attraktionen können gehoben werden, weil man sie eben leiten kann durch diese, man kann sagen, ey, da ist gerade voll, du musst dich hier nicht 20 Minuten anstellen, geh doch lieber mal hier hin. Und all diese Sachen sind im Verhältnis sehr niederschwellig und mit einem schnellen ROI auch klar messbar.
Wir planen jetzt gerade tatsächlich im Kommunikationsbereich eine KI-basierte Kampagne, also von A bis Z KI-basiert aufgesetzt. Wir sind super gespannt. Und vor allen Dingen sind wir auch gespannt, was sagt denn unser Publikum dazu, dass wir jetzt Sachen mit KI machen? Also das Interne ist ja das eine, da für Akzeptanz irgendwie zu sorgen. Wir sind gespannt, wie das in Bezug auf die Gäste funktioniert. Was ist deine Wahrnehmung zum Thema KI-Akzeptanz da draußen, nenne ich es jetzt mal?
Unterschiedlich. Es kommt ein bisschen an die Branche, also auf die Branche drauf an, je nachdem, wie vertraut die Zielgruppe mit Technologie und ne, Entwicklung im Allgemeinen ist und gleichzeitig auch parallel dazu, wie transparent man damit umgeht. Denn das Thema KI ist ja schon eins, das ist disruptiv, das gibt ganz, ganz viele Lager und es gibt eben das eine Lager, ne, da würde ich mich jetzt zuzählen, wow, ist alles toll, let's go. Ne, je mehr, desto besser. Was für tolle, tolle Dinge es jetzt doch da draußen gibt. Lass uns das alles ausprobieren und mich immer wieder begeistern lassen. Das ist der gewünschte Effekt immer. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die gerade zum Thema, weil das Thema Deepfakes und Fake-Nachrichten und ne, so Copy und Paste nicht drüber nachgedacht, hups, falsche Informationen, weil das, was du kopiert hast, war eben auch schon halluziniert. Das sind eben so Sachen, Ne, auch so, welche Daten wurden denn genutzt, um das System zu trainieren, worauf basieren dann jetzt die neuen Visualisierungen passiert sind? Und ist da vielleicht ein Künstler, ne, so ethisch irgendwie, ohne dass man es wollte, ausgezogen worden? Und vor allem, und das ist der letzte Punkt, wo will damit aktiv manipuliert werden? Oder ist es tatsächlich einfach nur eine Effizienzsteigerung, aber so weit wird oft nicht gedacht. Und deswegen gibt es ja auch diese vielen KI-Labels, also die jetzt mittlerweile auch bei LinkedIn ja zum Beispiel sind, wenn du da ein Bild mit ChatGPT oder so hochlädst und das vorher nicht nochmal bereinigt hast, das geht natürlich auch, ne? Bei Canva hochladen, abspeichern, dann ist das Label weg, weil die Metadaten überschrieben werden. Sind eben sehr sensibel dafür. Das heißt, um die, da auch nochmal wieder meinen Weg zurückzufinden, meine Empfehlung wäre bei sowas, das transparent zu machen und anzukündigen oder, also nicht in dem Moment, wo man damit konfrontiert wird, sondern vielleicht sogar vorher schon irgendwie eine Pressenachricht oder in den sozialen Medien sagen, boah, wir haben jetzt hier was Neues ausprobiert, seid gespannt, wer will sowas sehen? Also einfach so auch in die Interaktion gehen, proaktiv, um dann auch am besten vorher schon einen Plan zu haben, wie man dann auf dieses Risiko, da kommt vielleicht was auf uns zu. Na, Emma, KI-Influencerin, bestes Beispiel übrigens, kannst du wiederholen, zieh den Hut vom DZT, weil die wirklich durchgezogen haben und das lohnt sich jetzt auch, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, wie wir es finden, sondern wie es die Zielgruppe findet und die Zielgruppe in dem Fall ist ja das internationale Ausland gewesen und die sind da einfach viel vertrauter mit. Aber bei uns in Deutschland sind eben und auch in anderen Ländern, aber vor allem bei uns in Deutschland, ist eben so dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses Bedürfnis nach informiert worden zu sein und diese, ne, Angst, immer betuppt zu werden, sehr stark. Und ne, also das ist vorhanden und da adressiert man am besten proaktiv, transparent und sagt, wir bauen jetzt, ne, unsere KI-Influencerin oder wir haben bald jetzt was Neues mit KI ausprobiert, seid gespannt und gebt uns eure Meinung, weil dann ist, selbst wenn die Meinung blöd ist, trotzdem das proaktiv erfragt worden und man ist nicht so überrascht.
Ja, also so haben wir es auch geplant, also so ein bisschen dieses Thema Einwandbehandlung und was ich jetzt also aufs Marketing gemünzt auch finde, irgendwie muss es, auch wenn es eine neue Technologie ist, natürlich trotzdem so ein bisschen zur Marke passen. Also wir haben schon auch dieses Thema, ne, wir wollen spielerisch mit Themen umgehen, wir sind experimentierfreudig, wir wollen Sachen ausprobieren. Das ist im Prinzip die Übersetzung in eine Technologie eigentlich. Deswegen passt es für uns irgendwie gut. Ich bin aber auch total darauf vorbereitet, dass Leute sagen, okay, jetzt haben sie endgültig den Verstand verloren. Das Gute ist, dass wir immer noch ein schönes Live-Erlebnis dagegen halten können. Also wer die KI-Kampagne nicht mag, der kommt einfach vorbei. Hier arbeiten noch Live-Menschen und die sind nämlich durch ganz viele KI-Strategien und Maßnahmen entlastet und haben dann auch wieder mehr Zeit am Gast, mehr Zeit am Mitarbeitenden und so weiter. Also da wird es hingehen. Und das ist im Übrigen auch wichtig zu betonen, ne? Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie die Kollegin im Gästeservice, die im Übrigen sehr KI begeistert ist, irgendwie höre, die hat keine Angst davor, dass sie ihren Job verliert. Die freut sich, dass ihr Job attraktiver wird, weil sie eben nicht 50 Mal am Telefon sagen muss, wann wir heute geöffnet haben. Also ich finde, da geht es auch darum, Arbeitsplätze zukunftsfähig zu machen und attraktiv zu halten.
Da seid ihr aber sowieso Vorreiter, ne? Also das ist mir auch, ne, nochmal Brücke zu ganz am Anfang. Einer der Dinge, die mir sofort aufgefallen ist, war so, dass es durch die Bank durch von euch, gerade aus der Führungsebene, von vorn bis hinten sehr konsistent kommuniziert und gelebt worden, dass es wirklich darum ging, wir wollen euch helfen. Wir wollen alle unsere Mitarbeitenden befähigen und gemeinsam wachsen und zukunftsfähig aufstellen. Und das, ja, ist einer der wichtigsten Punkte, der nicht überall so gelebt wird, aber umso lieber arbeite ich mit euch zusammen.
Ja, Gott sei Dank beruht es auf Gegenseitigkeit. Wir sind schon fast am Ende des Talks. Ich würde eine ganz kurze letzte Frage und mit Bitte, wie macht man das immer in den Polit-Talkshows, mit Bitte um ganz kurze Antwort. Kannst du noch mal deinen persönlichen Tipp, welches KI-Tool sollten alle ZuhörerInnen morgen ausprobieren?
KI-Tool, nicht spezifisch, sondern eins aussuchen, ein ChatGPT oder Gemini oder Copilot, welches auch immer man hat und was Spaß macht zu nutzen und was zugänglich ist. Und dann verwenden als persönlicher Sparringspartner. Aufhören, Kollegen zu fragen, aufhören, den Freund, den Partner zu fragen, sondern direkt dort in den Austausch gehen und dadurch hat man schon zwei Schritte gemacht.
Ich finde das übrigens mit diesem Sparringspartner total, ja, befremdlich, aber auch irgendwie richtig cool. Ich nutze das mittlerweile für meine Selbstständigkeit so oft, weil ich bin ein bisschen schreibfaul. Und was dann halt hilft, ist da alles reinzublabbern. Und das bereitet dann die ganzen Gedanken, die man auch hat, irgendwie ein bisschen auf. Also seitdem, muss ich sagen, bin ich ein bisschen organisierter unterwegs. Und ich hatte gestern eine recht lange Autofahrt aus dem Süden hoch wieder ins Ruhrgebiet und dachte mir, ach komm, machst du mal den Audio-Modus an und habe mich eine halbe Stunde mit ChatGPT unterhalten. Und was ich ja noch wirklich viel krasser finde, ist, dass hier mittlerweile auch in den neuen Audio-Versionen hier auch Öms drinne haben. So kurze Sprechpausen, das heißt, es wirkt menschlicher. Und irgendwann habe ich auch total vergessen, dass das eine KI ist. Also es ist so Wahnsinn. Aber was du gerade gesagt hast, Anna, das finde ich, ist super, super wichtig, diesen Mut zu haben, das einfach mal auszuprobieren und gucken, wie fühlt man sich eigentlich damit.
Kann ich nur genauso unterstützen und unterschreiben. Gleichzeitig aber, und das ist das, was du gerade sagtest, dieses Thema, man vergisst, dass man gerade mit einer KI spricht. Das sehe ich als ein Zukunftsproblem von uns, wo ich die Verantwortung in der Politik und bei den Unternehmen sehe, da eben die Verantwortung zu übernehmen, diese ganzen Services und Produkte und Dienstleistungen, die gebaut werden. Da reden wir jetzt nicht von, wir optimieren unsere Prozesse im Unternehmen, sondern da geht es wirklich um dieses im Alltag der Menschen. Da kann ich nur hoffen, dass da eben eine Haltung und Werte und Moral irgendwo noch mitspielt, weil das Ding gerade bei der Generation Alpha, meine Tochter ist 11, die sabbelt da rein, die erzählt ihr alles im Zweifel. Wir haben eine Regel. Wir haben ganz viele Regeln. Sie weiß das. Wir tauschen uns ganz viel aus darüber. Aber genau das. Also ich bin als Mama nicht mehr so wichtig und gebraucht, weil die Antwort ist immer da. Sie backt hier alleine. Nach 2 Stunden habe ich einen Kuchen und die Küche ist auch wieder aufgeräumt. Ja.
Yes. Also du hast es ja auch ganz gut getroffen. Es ist halt auch einfach ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, so mein allererstes, damals hat man noch Smartphone einfach ganz gesagt, weil das ist nicht nur ein Telefon, das kann auf einmal viel mehr und das Internet ist plötzlich in der Hosentasche. Und um das aufzugreifen, jeder hat mittlerweile ein Handy in der Tasche. Ich erinnere mich noch an Zeiten in unserer Branche, da waren die Online-Tickets gerade noch ganz neu. Da hieß es noch, ja, aber die Online-Tickets müssen auf jeden Fall ausgedruckt sein. Wir können ja nicht von jedem verlangen, das auf dem Handy mitzubringen, weil nicht jeder hat ein Handy dabei. Und
Das gibt es heute noch.
oh, hoppala.
Das gibt's. Es gibt
Uff.
Attraktionen und da ist heute noch Ausgedruckpflicht. Ich habe keinen Drucker mehr zu Hause. Ich hab, wir haben kein Papier. Also diese Post-its, die ihr hier seht, das ist wirklich das Einzige. Die habe ich nur, weil sie so schön bunt sind.
Aber Anna, ich muss sagen, ganz lieben Dank für deine ganzen Insights und vor allem auch dieses Mut machen, das einfach auszuprobieren, weil ich glaube, nur so können wir uns auch in den nächsten Jahren mit diesen neuen Entwicklungen weiter zurechtfinden. Und sind wir mal ehrlich, diese Entwicklungen werden ja nicht langsamer. Es wird ja einfach immer mehr, immer auch leider unübersichtlicher, aber es ist umso wichtiger, dass wir das ausprobieren, gucken, was ist für uns wichtig, was brauchen wir eigentlich, wo geht für uns gerade auch als Attraktion, wenn wir jetzt mal über die Wirtschaftlichkeit nochmal sprechen und da gucke ich auch mal zu euch nochmal nach Hamburg, Ulrike, dieses einfach, wir machen das jetzt, wir gucken mal, wir nehmen aber auch alle mit und wir machen das gemeinsam und schauen, dass wir gemeinsam dadurch auch uns irgendwie die Arbeit am Ende des Tages ein bisschen leichter machen können. Ulrike, ganz lieben Dank fürs Thema mitnehmen und Anna, ganz, ganz lieben Dank für deinen Input.
Ich wollte sagen, experimentieren, implementieren im stetigen Austausch, eine Unendlichkeitsschleife. Das ist der Schlüssel. Das
Und
stimmt,
wie
ja.
ein Unendlichkeitskarussell drehen wir uns weiter und weiter und nehmen das so mit. Und wenn ihr da draußen neugierig seid, wer ist eigentlich Anna Rüde? Ihr habt jetzt nur hier eine Audiospur gehört, dann verlinken wir alles weitere zu Anna natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns, dann schaut doch gerne natürlich auf unserer Webseite vorbei, www.vdfu.org. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.